Feuer und Flamme. Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
Einen wunderschönen Sommersonntagvormittag hier. Erster Sonntag im Juli in Feuer und Flamme. Der wird abenteuerlich hier heute zum Frühstücksratscher von 10 bis 12. Ab jetzt ganze 2 Stunden lang. Das Leben ist ungerecht. Der war immer schöner als ich. Er war immer der Kletterer in der Szene. Das Leben ist ungerecht. Das sagt Liedermacher und selber Hobbykletterer Markus Doggy Dorfmann aus Brixen über den Mann, den wir heute hier zu Gast haben. Der deutsche Stefan Glowatz war in den Anfangszeiten des Wettkampfkletterns vor 35 Jahren etwa der Frontman. Er war einer der ersten Großen, die das Klettern profimäßig betrieben haben, und bis heute lebt er für seine Expeditionen an die entlegensten Wände der Welt, bis in die Arktis, nach Patagonien und in den Oman. Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen, Stefan.
Schönen guten Morgen.
Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Der Starnberger, wie bist du eigentlich? Starnberger, was sagst du?
Nein.
Weil eigentlich bist du Garmischer.
Ich bin ja in Garmisch, in der Nähe von Garmisch aufgewachsen. Also ich bin, vom Herzen bin ich schon noch Garmischer, ja.
Hauptsache Bayer.
Hauptsache Bayer, nein, das möchte ich nicht unbedingt sagen, aber ich muss ehrlich sagen, als ich vor 5 Jahren aus Garmisch weggezogen bin, da habe ich gedacht, dass mir das wesentlich schwerer fällt, weil ich hatte halt immer das Umfeld von den Bergen und Garmisch, das war eigentlich so mein Paradies. Aber ich muss ehrlich sagen, auch von der Distanz aufs Gebirge zu schauen, das hat schon auch was. Also das ist auch schon schön, nicht immer nur in so einem Kessel zu wohnen, sondern auch mal ein bisschen Horizont außenrum zu haben, ist nicht schlecht.
Ich freue mich sehr, dass du jetzt einmal nach Südtirol gefunden hast und wir können dich 2 Stunden lang erzählen lassen.
Sehr schön, freue mich.
Ich mich auch. Südtirol, ein Sonntagsfrühstück Feuer und Flamme mit dem Ausnahmekletterer und heute Unternehmer und bis heute Abenteurer Stefan Glowatz im Frühstücksratschau. Ein Mann, dessen Vortragsabende nicht nur in Bergsteigerkreisen wie dem IMS, dem International Mountain Summit vergangenen Herbst in Brixen, sondern auch in Managerkreisen spannender Magnet sind. Was macht ein Kletterer wie du? Sind das Motivationsvorträge, wenn du solche Abende hältst für diese Wirtschaftsleute, oder was ist das?
Ja, also ich nenne meine Vorträge jetzt im wirtschaftlichen Bereich nicht unbedingt Motivationsvorträge, weil motivieren kann sich eigentlich nur jeder selber. Für mich sind es Inspirationsvorträge, weil ich kann eigentlich nur durch mein Tun und durch das, was ich erzähle und zeige in Bildern und den Filmbeiträgen, kann ich nur inspirieren, eine Idee geben und eine Inspiration weitergeben. Und motivieren muss sich jeder selber für seinen eigenen Bereich. Also das funktioniert nicht so, dieses Auftanken, das Fremdbetanken, das funktioniert nicht, auch nicht im wirtschaftlichen Bereich.
Klar. Was ist aber zum Beispiel was aus der Welt des Kletterns, was du in die Wirtschaft herunterbrechen kannst oder irgendeine?
Also es fängt zum Beispiel an mit was banal, mit der Einstellung, mit der eigenen Einstellung. Mir muss vollkommen klar sein, dass ich zwar mit dem nötigen Einsatz, mit dem nötigen Ehrgeiz zwar sehr gut werden kann, aber wenn mir die Leidenschaft fehlt für das, was ich tue, dann werde ich nie zu den Besten zählen können. Und das ist beim Bergsteigen, ist im Sport so, aber natürlich auch in der Wirtschaft. Wenn ich für was brenne, wenn ich von was überzeugt bin, dann kann ich im wahrsten Sinne des Wortes Berge versetzen. Und da kann ich auch Grenzen verschieben. Das ist beim Bergsteigen so, wenn ich nur ehrgeizig bin, motiviert bin, dann werde ich zwar ein sehr guter Kletterer werden, aber ich werde nie zu den Besten zählen. Ich muss dann schon aus dieser Leidenschaft auch eine für meine Ziele eine gewisse Besessenheit entwickeln können. Die Besessenheit basiert aber auf der Leidenschaft. Und wenn ich diese Leidenschaft nicht habe, werde ich auch nie mit Besessenheit meine Ziele verfolgen und irgendwann einmal vorher aufhören. Aber die Visionäre und diejenigen, die dann tatsächlich die Grenzen verschieben, egal in welchem Bereich, ob das jetzt beim Bergsteigen ist oder aber auch in der Wirtschaft, das sind immer auch Besessene gewesen. Auch wenn man sich die ganzen Biografien anschaut, ob das Jobs ist, wie sie alle heißen, und im bergsteigerischen Bereich Messner von der jüngeren Generation, David Lama, Adam Ondra, sind alles Besessene. Und nur deswegen ist es möglich.
Stefan Glowatz war damals auch ein sehr besessener Kletterer als junger Bub, weniger leidenschaftlicher Schüler. Davon sprechen wir gleich weiter hier auf Südtirol 1. Der bayerische Abenteurer und Ausnahmekletterer Stefan Glowatz heute in Feuer und Flamme, dem Südtirol 1 Sonntagsfrühstück. Du bist ja in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen, wir haben vorher kurz darüber gesprochen, aufgewachsen und hast deshalb, wie wir Südtiroler, die Berge im Blut. Das Bergsteigen hast du wirklich von deinen Eltern, seit du denken kannst.
Ja, also ich denke mal, ich bin Bergsteiger geworden, weil meine Eltern so bergaffin und bergbegeistert sind. Also da konnte meine Schwester, die 1,5 Jahre älter ist und ich noch gar nicht richtig laufen, haben uns die Eltern schon in die Berge mitgenommen und wir haben quasi die Berge mit der Muttermilch eingesaugt und haben da auch fast jedes Wochenende, als wir zum Wandern gegangen sind, diese Instinkte vermittelt bekommen, die für mich jetzt auch mehr oder weniger überlebenswichtig sind bei meinen Expeditionen. Also ich glaube, dass ich gewisse Gefahrensituationen einfach erspüren kann. Ich muss nicht in den Himmel schauen, um das schlechte Wetter zu sehen. Ich spüre das. Und dafür bin ich meinen Eltern sehr dankbar. Es hätte auch anders ausgehen können. Es hätte ja auch so sein können, dass meine Eltern irgendwie Musiker sind. Dann wäre ich vielleicht Musiker geworden. Aber geprägt wurde ich eigentlich durch meine Eltern.
Und in der Schule, da warst du eher...
Ja, die Schule habe ich nie so richtig verstanden, warum diese Institution überhaupt besteht. Weil ich hatte jetzt, muss ich ehrlich sagen, keine schöne Schulzeit. Es war eine klassische Schule, es waren sehr strenge Lehrer, es waren ganz klassische Lehrer. Und ich war halt einfach so ein Rebell. Ich war auch noch nicht bereit, irgendwie mich hinzusetzen und was lernen zu wollen. Ich habe das nie verstanden, warum ich das jetzt tun soll, warum ich jetzt was lernen soll, was ich eigentlich gar nicht lernen will. Und das hat sich natürlich heutzutage ein bisschen gebessert. Meine Kinder sind genau aus diesem Grunde alle in die Montessori-Schule gegangen, weil ich einfach ihnen das nicht antun wollte, was ich selber in der Schule erlebt habe. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mich sehr schwer getan in der Schule und habe eigentlich erst alles danach gelernt im richtigen Leben, im wahren Leben.
Und Lehre hast du auch gemacht, fertig gemacht?
Ja, ich habe die Lehre zum Werkzeugmacher habe ich sogar fertig gemacht, aber auch eigentlich nur meinen Eltern zuliebe, weil die wollten natürlich, dass der Bub was Anständiges lernt. Aber mein Kopf war eigentlich immer schon beim Klettern die ganze Zeit. Also ich habe meinen Schulabschluss gemacht, ich habe die mittlere Reife gemacht und bin dann gar nicht mehr ich habe gar nicht mehr mein Zeugnis geholt. Und habe auch gar nicht das Abschlussfest damit gemacht, sondern bin in dem Moment, als ich gewusst habe, ich habe bestanden, bin ich sofort mit einem gepackten Rucksack bereits mit dem Radl ins Oberrheintal gefahren und bin dann 4 Wochen lang dort oben geblieben und bin am allerletzten Tag, bevor ich am nächsten Tag die Lehre beginnen musste, bin ich dann runtergekommen. Nach 4 Wochen, ich war da oben der glücklichste Mensch der Welt, einen Monat lang in meinem Paradies und dann war es für mich so, als wenn ich am nächsten Tag in die Hölle einfahre, in eine Werkstatt kam, mit Fräsmaschinen, mit Drehbänken, alles stank nach Öl und nach Metall. Und ich habe mich auch nie mit dem Metall anfreunden können. Und ich habe mich dann halt wirklich auch durch diese 3,5 Jahre Lehrzeit gequält, muss man ehrlich sagen. Ich bin dann sofort, wenn es irgendwie ging, gleich um 4 Uhr, kleiner Feierabend, in den Klettergarten und war bis Sonnenuntergang in den Felsen gegangen.
Schön. Wir haben dein Buch hier liegen, eins deiner Bücher, On the Rocks. Da schreibst du auch, wie sehr du diese Storbeißer, wie haben sie geheißen?
Ja,
Storbeißer.
Ja.
Also diese ein bisschen älteren Kletterer, wie sehr du die bewundert hast. Und ja, inzwischen ist er selber ein viel bewunderter. Stefan Glowatz heute im Südtirol 1 Sonntagsfrühstück Feuer und Flamme. Ein Frühstücksratscher mit Sarah Bernardi ist es heute und mit dem bayerischen Profi-Bergsteiger, Buchautor, Vortragsredner, aber vor allem Abenteurer durch und durch, Stefan Glowatz, den als Bub schon die Bergsucht gepackt hat, das hat er uns vorhin erzählt. Du hast auch mit deinen Eltern viel Urlaub in den Dolomiten gemacht, glaube ich, stimmt?
Wir waren sehr viel in den Dolomiten unterwegs und das war eine tolle Zeit, weil vor allem, wenn wir in den Sechzehnern unterwegs waren, war das für mich natürlich als kleiner Bub hochspannend, da in den Schützengräben noch vom Krieg unterwegs zu sein. Teilweise liegen ja da noch Sachen drin, als wenn gestern der Schützengraben erst verlassen wurde. Also das war wie ein Abenteuerspielplatz für mich. Und da bekam ich auch so das erste so Aha-Erlebnis, weil meine Eltern sind ja nur reine Wanderer gewesen. Wir haben uns alles erwandert und wir sind dann direkt mal, und das war schon eine ganz große Ausnahme, direkt am Wandfuß von den großen Zinnen entlang gegangen. Und das war für mich so beeindruckend und das war, meine ich, dieses Aha-Erlebnis, weil ich habe da oben dann Kletterer beobachtet, die weit über uns, weit in der Luft hingen und ich war so beeindruckt, dass ich da den Entschluss fasste, auch mal klettern zu wollen. Und ich habe dann die ganze Nacht von der Drei-Zinnen-Hütte die Kletterer dort beobachtet, wie sie bivakieren noch. Damals wurde da bivakiert in Hängematten und ich war die ganze Nacht vor dem Fernglas. Mich hat es total fasziniert. Und dann haben mir meine Eltern dann auch das ermöglicht und da bin ich ihnen auch sehr dankbar. Die haben mir nie irgendwie Steine in den Weg gelegt, weil sie das auch verstanden haben. Sie haben mich da unterstützt und haben mir einen Kletterkurs geschenkt. Und es war genau wirklich so, wo ich gesagt habe, auf das habe ich eigentlich nur gewartet. Danach wusste ich genau, wie sich mein Leben ausrichten wird, und zwar als Kletterer. Ich habe nur noch ans Klettern gedacht, ich bin nur noch geklettert und habe dem Klettern alles untergeordnet. Und was am Anfang eine große Leidenschaft war, wurde halt auch sehr schnell zu einer Lebensphilosophie.
Und dein Bezug heute zu Südtirol, also du fährst viel nach Arco und einmal durch Südtirol durch, aber bleibst doch manchmal hier?
Nein, sehr. Also ich meine, ich habe eine sehr, sehr enge Bindung auch in Südtirol. Ich habe viele Freunde hier, bin auch noch sehr oft in den Dolomiten unterwegs. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin auch glücklich, wenn ich einfach so einen klassischen Weg mal kletter, so die Hassebrandler oder das Schweizer Dach. Das sind ganz großartige Wege, die mich auch geprägt haben. Und als ich das erste Mal dann an den drei Zinnen die Hassebrandler an der großen Zinne Nordwerk geklettert bin, das war wie so nach Hause kommen. Also das war dahin kommen, wo ich eigentlich immer gerne sein wollte. Unter dieser Wand stand ich als kleiner Junge und auf einmal habe ich mir diesen Traum dann erfüllt und das kann man sich sicherlich vorstellen, wie sich das dann anfühlt, wenn man auf so ein Ziel so lange hinarbeitet und auf einmal wird es Realität, dann hat man eigentlich alles richtig gemacht.
Feuer und Flamme, Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
Und mit dem Unternehmer und ehemaligen weltbekannten Sportkletterer Stefan Glowatz. Ja, wir plaudern uns hier so gemütlich durch diesen Südtiroler Vormittag zum Frühstück auf Südtirol 1. Wie viel Trubel habt ihr daheim mit euren Drillingen immer gehabt? Mit Nadine, Ben und Tim heißen sie, glaube ich, die
Richtig,
drei.
Richtig, genau.
Ja. Sie sind ja inzwischen 19 Jahre alt, wahrscheinlich schon aus dem Haus alle drei.
Nein, die kommen schon immer wieder gerne nach Hause und das ist ja eigentlich auch das Schöne. Aber natürlich war es eine sehr turbulente Zeit, weil es sind unsere ersten Kinder gewesen. Wir kannten es nicht vorher. Aber natürlich auch eine sehr schöne, intensive Zeit, teilweise auch eine sehr schmerzhafte Zeit, weil sich meine Frau von mir dann getrennt hat, als die Kinder noch sehr klein waren. Aber letztendlich auch alles so wahrscheinlich auch schicksalhaft so sein musste, weil durch diese Trennung, die zwar sehr schmerzhaft war, habe ich auch sehr, sehr viel gelernt. Habe meine zweite Frau kennengelernt und dafür bin ich auch sehr, sehr glücklich und dankbar. Wir haben das Gott sei Dank geschafft, nie irgendwie einen Rosenkrieg auszufechten, sondern haben immer alles im Sinne der Kinder dann entschieden. Und wir haben beide noch, also meine Ex-Frau und ich, eine sehr, sehr enge Bindung zu den Kindern. Die Kinder leben mittlerweile bei mir, weil sie auch von dort aus zum Arbeiten gehen und in die Schule gehen.
Ja, das stimmt, gell? Die leben bei dir, das
ja,
wusste ich
irgendwie. Ja, ja, und meine Frau, meine zweite Frau, die hat ja dann auch zwei Kinder noch mit in die Ehe gebracht. Also wir haben keine eigenen Kinder, aber wir sind eine riesige Patchwork-Family. Und da muss ich ehrlich sagen, diese Dynamik, wenn alle zusammen im Haus waren, jetzt sind sie leider nicht mehr immer alle zusammen da, das ist schon großartig, weil kindliche Dynamik ist mit nichts zu vergleichen. Und da wird man mitgerissen und da wird man mitbegeistert. Und ich muss ehrlich sagen, das war eine wunderschöne Zeit, die ich nicht missen möchte.
Einen Musikwunsch würde ich dir sehr gerne erfüllen hier auf Südtirol 1.
Oh, ich bin eigentlich ein alter Rocker. Ich bin ein absoluter AC/DC-Fan. Ja. Da muss ich ehrlich sagen, wenn es ihr euren Zuhörern antun könnt, ja, dann AC/DC.
Natürlich, Sonntagvormittag hin oder her, was magst du denn hören?
Ja, wenn dann natürlich die Hymne Highway to Hell.
Natürlich, sehr gerne. Sonntagvormittag hin oder her, ich hab's gesagt. Für Stefan Glowatz, sehr gerne. Ja, und mit einem der ersten großen Profikletterer Europas können wir sagen, absolut einer der besten Kletterer der Welt der vergangenen Jahrzehnte, mit Stefan Glowatz, ratschen wir uns heute hier zum Café durch den Vormittag. 1993, da hat er mit einem Vize-Weltmeistertitel in Innsbruck seine aktive Wettkampfkarriere beendet, die von unglaublichen Erfolgen gekrönt war. Stefan hat allein in Arco dreimal den legendären Rockmaster gewonnen. In den 80er Jahren damals zu sagen, mein Beruf, der erfüllt mich nicht. Wir haben vorhin gehört, wie du von der Lehre erzählt hast. Und vom Klettern leben zu wollen, das war damals schon sehr mutig.
Ja, das war mutig. Es war aber auch irgendwie ja, so ein bisschen so dieses Rebellentum, weil das war die Möglichkeit, auch mal aus diesen vorgegebenen Mechanismen auch so auszubrechen, ausbrechen zu können. Und dann hatte ich meine Lehre mehr oder weniger erfüllt. Ich hatte sie in der Tasche. Ich habe meine Schuldigkeit meinen Eltern, vor allem meinem Vater gegenüber getan. Und ich wollte es einfach mal ausprobieren. Und glücklicherweise, wenn ich so rückblickend meine Karriere so Revue passieren lasse, dann muss ich ehrlich sagen, ich war immer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, glücklicherweise. Ich war extrem leistungsfähig, ich war hungrig, als die ersten Wettkämpfe losgingen, 1985 in Bad Honeckia. Ich war eigentlich der geborene Wettkämpfer, weil mich hat das nicht unter Druck gesetzt, die Zuschauer und der Leistungsdruck, der Konkurrenzkampf, sondern das hat mich unheimlich beflügelt und motiviert. Und konnte sehr gut mit dem Druck dann auch umgehen und konnte diesen ersten Wettkampf 1985 gewinnen. Und dann die nächsten darauffolgenden 9 Jahre war ich ja hauptsächlich im Wettkampfgeschehen drin. Und da muss ich auch ehrlich sagen, war das eigentlich der Einstieg in eine Profikarriere. Ohne diese Wettkämpfe wäre ich auch wahrscheinlich nie Profi geworden. Aber ich war zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, habe den ersten Wettbewerb gewinnen können und sehr schnell sprach man auch von einer neuen olympischen Disziplin. Und ich wurde, ob ich es wollte oder nicht, zum Frontmann einer neuen Klettergeneration. Das hat man immer gesucht im Alpinismus, den direkten Leistungsvergleich. Jetzt hatte man ihn gefunden im Sportklettern. Und ich war eigentlich so die Leitfigur von dieser neuen Bewegung. Und das hat mir natürlich sehr viel erleichtert und sehr viel ermöglicht, was mir vielleicht verwehrt geblieben wäre ohne diese Wettkämpfe. Aber eigentlich lag ja meine Leidenschaft in einem anderen Bereich verankert. Und darum habe ich 1993 meine Wettkampfkarriere beendet, um wieder so dieses Abenteuertum leben zu können.
Wir hören jetzt viele Dinge, die uns von dem damaligen Stefan sehr gefallen. Gibt es irgendwas, wenn du zurückschaust vom damaligen Stefan, das dir nicht so gefällt? Also irgendwie, ich weiß nicht, gewisse
Eigenschaften?
Selbstsicherheit, die schon fast in sich, ich weiß nicht.
Ja, gut, es gab dann schon mal so eine Zeit, wo mir einfach auch dieser ganze Ruhm und die ganze Entwicklung so ein bisschen zu Kopf gestiegen ist, muss ich ehrlich sagen. Ich habe das dann...
Wie hat sich das geäußert?
Ja, ich bin unverbindlich geworden. Ich habe mir nur noch das rausgesucht, was mir am besten gefallen hat, habe Verabredungen nicht eingehalten. Ich bin eigentlich ein bisschen so ein Kotzbrocken geworden. Das ist das, was ich sehr, sehr bereue. Aber vielleicht muss jeder Mensch auch mal durch eine Phase gehen, die ihm rückblickend betrachtet, dann auch selber an sich nicht gut gefallen hat. Und das hat sie, weiß Gott, nicht. Und ich wäre froh, das wäre vielleicht das Einzige, wo ich sagen würde, das würde ich gerne, hätte ich gerne anders gemacht oder würde ich gerne anders machen im nächsten Leben. Aber dadurch habe ich natürlich auch einige gute Freunde verprellt und verloren. Und es war so eine Zeit, wo ich auch nicht in meiner Mitte war. Ich habe mich für was Besseres gehalten und halt vor allem halt auch diese Unverbindlichkeit, die war unerträglich. Damit habe ich mein Umfeld schon stark, stark belastet. Und drum war eigentlich dann auch ein Unfall, genau in dieser Zeit, der Absturz beim Soloklettern, das war genau der richtige Warnschuss zur richtigen Zeit auch wiederum.
Von dem sprechen wir gleich weiter. Stefan Glowatz heute in Feuer und Flamme. Bis 12 noch. Südtirol 1 am Sonntagvormittag für Ihr ganz gemütliches Wochenende mit unserem prominenten Frühstück Feuer und Flamme, in dem wir heute noch bis 12 Uhr die Möglichkeit dazu haben, einen der größten Sportkletterer der Welt kennenzulernen, Stefan Glowatz aus Bayern. Mit knapp 30 hast du damals, wir haben eben gerade darüber gesprochen, deine aktive Wettkampfkarriere beendet. Das Alter war ja nicht der Grund. Wir haben vorhin so ein bisschen drüber gesprochen, was die Gründe waren, und ein schwerer Sturz.
Also der Sturz war eigentlich jetzt nicht ausschlaggebend dafür, dass ich die Wettkampfkarriere beendet habe. Der war ja genau eigentlich mittendrin. Und das war so eine Zeit, wo mir alles zuflog und ich mir auch keine finanziellen Sorgen machen musste. Ich hatte Sponsoren. Also ich lebte so in den Tag hinein. Das Einzige, was ich machen musste, war, dass ich mich besonders gut an kleinen Griffen festhalten kann. Besser als alle anderen. Und das war auch die Zeit, in der ich viel ohne Seil geklettert bin, solo geklettert bin, free solo geklettert bin, im Gebirge, aber auch dann im Klettergarten. Es war die Zeit dieser Überheblichkeit und dieser Arroganz, von der wir gerade vorhin auch sprachen. Und das ist ja eigentlich auch so, dass man sagen kann, Klettern ist so ein Spiegel des Charakters, so ein bisschen, der Protagonisten, die den betreiben. Und ich war so überheblich, dass ich mir eingebildet habe, ich kletter so gut, dass ich sogar auf das Seil zur Sicherung im Fall eines Sturzes verzichten kann. Und habe dann natürlich auch das Rädchen der Leistungsspirale immer weiter gedreht, bin immer schwierigere Routen unangeseilt geklettert, bis ich dann eines Tages mal bei einer Trainingstour im Klettergarten, Gott sei Dank nur aus 10 Meter Höhe, auf den Boden zurückstürzte, weil mir ein hundertprozentig sicher geglaubter Griff ausbrach, an dem ich mit beiden Händen hing und ich auf den Boden stürzte, mich dabei sehr schwer verletzte, 2 Jahre benötigte, um dort wieder anzuschließen, wo ich vorher stand. Und das war nicht nur so ein wichtiger Schuss vor dem Bug, weil sonst hätte ich das wahrscheinlich noch weiter getrieben und irgendwann einmal eine Höhe erreicht, die ich tatsächlich nicht mehr überlebt hätte bei einem Sturz, beim Soloklettern. Aber natürlich hat es mich auch von dem hohen Ross der Arroganz runtergeworfen. Und ich bin mehr oder weniger durch diesen Sturz auch demütig geworden.
Es spricht jetzt für dich, weil viele merken die Kotzbrockenphase gar nicht und sie steuern auf dem Weg weiter. Deswegen, also wenn du das gemerkt hast, ist ja, sehr gut. Deine erste Ehe, war die damals dann schon im Eimer oder ist die ein bisschen an dieser Arroganz auch gescheitert?
Nein, das nicht. Oder? Ich glaube, dass es eher so daran gescheitert ist, dass wir beide, meine erste Frau und ich, einfach noch zu unverbindlich waren und eigentlich durch die Geburt der Kinder von Drillingen ins Erwachsenensein gestürzt wurden. Bis zu diesem Zeitpunkt hat sich ja alles nur um uns gedreht. Und auf einmal mussten wir natürlich ganz viele Privilegien dann auf einmal auch aufgeben. Bei mir war es ein bisschen leichter, weil ich natürlich der Ernährer der Familie war, auch durch meine Tätigkeit, durch mein Profitum, hatte ich noch die Freiheit, meiner Leidenschaft nachzugehen. Aber meine erste Frau hatte das in dem Moment dann eben nicht mehr. Sie hatte immer das Gefühl, und so hat sie es auch immer formuliert, sie hatte das Gefühl, als wenn sie von der Überholspur auf die Standspur fährt. Ich betrachte immer eine Beziehung so, dass man sich trifft, man lernt sich kennen und dann gibt es so bestimmte Kreuzungen, auf die man gemeinsam hinsteuert. Mhm. Und entweder überquert man diese Kreuzung gemeinsam oder einer biegt an dieser Kreuzung immer in die eine oder in die andere Richtung ab, während der andere weiterfährt. Und dann wird auf einmal aus einem Kinderwunsch Realität mit allen Vor- und Nachteilen. Und dann auf einmal ist meine Frau in eine Richtung abgebogen, der ich nicht mehr folgen konnte. Und dann, auch wenn es noch so hart dann war für uns alle Beteiligten, kommt dann auch der Punkt, wo man sich dann auch trennen muss, weil es den ganzen Familienverbund auch nur noch geschadet hat. Das ist sicherlich nicht an vielleicht aber auch natürlich auch ein bisschen der Kletterei geschuldet gewesen, weil ich denke mal, dass jeder erfolgreiche Kletterer, der dann auch auf Expeditionen geht, zum Teil auch ein sehr egoistischer Mensch ist, der eine Vision hat, der ein Ziel hat und auch mit einer unglaublichen Besessenheit auf dieses Ziel hinarbeitet. Und da muss man auch in gewisser Weise ein Egoist sein, sonst würde man diese Ziele auch niemals erreichen und verfolgen können. Das geht einem Künstler genauso wie einem erfolgreichen Geschäftsmann. Derjenige, der die Grenzen verschieben möchte und das Unmögliche möglich machen möchte, muss auch in gewisser Weise ein Egoist sein, weil er sonst nie diese Energie bündeln könnte, die notwendig ist, um diese Ziele auch zu erreichen. Und das ist ein Kletterer natürlich. Und natürlich auch in diesem Egoismus kann eine Beziehung natürlich scheitern. Keine Frage.
Feuer und Flamme, Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
Einen schönen Sonntagvormittag. Wir haben es 11 Uhr inzwischen. Der Bergsommer in unseren wunderschönen Bergen in Südtirol ist in vollem Gange. Für den International Mountain Summit, das Bergsportereignis des Jahres in Südtirol Mitte Oktober, ist der Fotowettbewerb schon angelaufen mit Preisgeldern von über 10.000 Euro. Bitte schön zu bedenken auf Ihrer Bergtour. Also die ersten Alpinsportgrößen, die heuer beim IMS mit dabei sind, werden langsam bekannt. Uli Steck zum Beispiel, der Schweizer Speedbergsteiger, wird heuer mit dabei sein. Und über einen der Stars des IMS im vergangenen Jahr freue ich mich heute sehr. Lange der internationale Star im Sportklettern, Stefan Glowatz aus Garmisch. Nach recht nachdenklichen letzten Minuten hier mit ihm über das Vernünftiger, über das Feinerwerden im Alter, nimmt uns Stefan in der zweiten Stunde gleich vor allem mit nach Kanada und nach Patagonien. Erzählt er uns, was er unter einem echten Abenteuer versteht, wie viel Kraft es ihn manchmal gekostet hat, ans Ziel zu kommen und warum es sich trotzdem gelohnt hat. Dazu einfach die schönsten Hits, einfach mehr Musik für Ihren guten Sonntag. Als Bub, da hat der Kletterer Stefan Glowatz oft abends stundenlang mit Taschenlampe unter der Bettdecke gelegen und Abenteuer- und Reiseromane gelesen. Im Grunde seines Herzens ist er ein Abenteurer, sagt unser Gast in Feuer und Flamme, dem Südtirol 1 Sonntagsfrühstück heute, nicht nur Kletterer. Also vom letzten Zivilisationspunkt aus aufzubrechen, aus eigener Kraft und ohne technische Hilfsmittel an eine Felswand zu gelangen, dort eine Erstbegehung zu schaffen und dann aus eigener Kraft wieder zurück in die Zivilisation zu gelangen. Das war für ihn immer das eigentliche Abenteuer. Stefan, damit habt ihr im Klettern eine neue Ära eingeleitet. Dein Partner im Pläne-Schmieden war vor allem dein Freund und Partner Kurt Albert.
Die erste Expedition führte uns dann in den Cirque of the Unclimbables in Kanada, wo wir den ersten Overland Approach gemacht haben, so wie es da drüben heißt. Bis zu diesem Zeitpunkt haben sich immer alle Kletterer dort einfliegen lassen in dieses Gebiet. Und wir sind die erste Expedition gewesen, die mit Schlauchkanadiern im Wildwasser und mit vielen Trageportagen uns den Weg dorthin selber gebahnt haben, dort eine Erstbegehung geklettert haben und dann auch wieder in die Zivilisation zurückgekehrt sind. Wir haben ungefähr 1000 Kilometer An- und Rückkehrabmarsch zurückgelegt, um eine 600 Meter hohe Wand zu klettern. Also leichtes Missverhältnis, aber das Abenteuer war großartig, muss ich ehrlich sagen. Und diesen Stil auf technische Hilfsmittel zu verzichten, was die Fortbewegung angeht, weitestgehend zu verzichten, haben wir bei Fair Means genannt. Das ist so unsere Vorstellung vom modernen Expeditionsbergsteigen, abgeleitet dieser Begriff vom Hullenbergsteigen. Da bezeichnet man ja eine Begehung ohne künstlichen Sauerstoff.
Flaschensauerstoff
bei Fair Means.
Dann war Mexiko, glaube ich, Antarktis. Was ist so das, was dir am meisten geblieben ist?
Also jede Expedition in dem Stil hat ja seinen ganz eigenen Charakter und man kann die auch nicht miteinander vergleichen. Jeder hat seinen eigenen Wert und wenn du mich heute fragst, was ist die schönste Expedition gewesen, da könnte ich das gar nicht, könnte ich das auch nicht so beantworten. Es gibt keine die schönste. Es vielleicht die schwierigste und die am prägendsten war die Expedition zum Cerro Morajon in Patagonien. Da sind wir 3 Jahre lang hintereinander hingefahren, Robert Jasper und ich und Klaus Fengler, der Fotograf, um endlich auf diesen Berg zu stehen. Wir haben eine wunderschöne Erstbegehung geklettert, aber wir haben auch alle Widrigkeiten des patagonischen Bergsteigens durchleiden müssen. Unglaubliche Stürme, absolute Abgeschiedenheit, uns hat die Zelte zerfetzt. Wir mussten zweimal, wie gesagt, abbrechen. Und jeder hat schon gesagt, ihr seid ja total verrückt geworden. Ich meine, jetzt seid ihr zum dritten Mal dort. Was macht ihr denn eigentlich, wenn ihr jetzt da wieder nicht hochkommt? Sucht euch doch ein leichteres Ziel. Und dann haben wir immer wieder gesagt, nein, wir sind davon überzeugt, das ist unser Ziel und wir haben dieses Ziel auch gegen alle Widerstände verteidigt. Mhm. Und das ist eigentlich so für mich die größte Genugtuung gewesen und auch der Beweis dafür gewesen, dass man, wenn man Grenzen verschieben will, was wir definitiv getan haben mit dieser Erstbegehung, dass man auch besessen sein muss von seinem Ziel und dass man es gegen alle Widerstände verteidigen muss. Und wir sind zurückgekommen und waren einfach nur überglücklich, dass wir nie von diesem Ziel abgerückt sind. Trotz guter Ratschläge von den besten Freunden und wohlgemeinte Ratschläge, wohlgemerkt, aber wir waren immer auf unserer Spur und haben gesagt, nee, wir müssen diese Wand erstmal klettern, bevor wir unsere Ruhe finden.
Jetzt 50 zu werden, für einen Abenteurer ist das ein ziemliches Erlebnis. Und darüber möchte ich gleich weitersprechen mit Stefan Glowatz in Feuer und Flamme auf Südtirol 1. Südtirol 1 an diesem ersten Sonntagvormittag im Juli mit dem bayerischen Ausnahmekletterer Stefan Glowatz. Kurt Albert, deinen Lehrmeister am Berg, Stefan, den hast du verloren. Er ist durch einen ganz blöden Unfall am Klettersteig ums Leben gekommen. Also älter werden ist als Kletterer irgendwie auch ein Geschenk und ein Privileg. Aber für einen Abenteurer wie dich natürlich auch nicht ganz einfach, oder? Du bist letztes Jahr 50 geworden.
Ja, sagen wir mal so. Ich meine, ich hätte schon noch ganz gern den Körper eines 20-Jährigen, weil man merkt natürlich schon, dass die Leistungsfähigkeit enorm abnimmt und man eigentlich nur noch dagegenhalten kann mit sehr konzentrierten, sehr speziellen Training. Und man muss schon wesentlich disziplinierter leben als früher, als junger Mensch. Ich meine, da hat man mal gefeiert und dann hat man sich am Morgen geschüttelt und ist trotzdem zum Klettern gegangen und jetzt feiert man mal und dann liegt man zwei Tage mehr oder weniger flach. Die Erholungszeiten und die Regenerationszeiten sind halt viel, viel länger geworden und auch das Leistungsvermögen nimmt halt natürlich dann auch entsprechend ab. Aber ich, bis jetzt kann ich wirklich in Würde altern, weil ich habe alles mitgenommen, was ich mitnehmen wollte in einer Zeit, wo ich auch entsprechend leistungsfähig war. Ich habe das umsetzen können, was ich immer umsetzen wollte. Ich habe Wettkämpfe gewinnen können, ich habe tolle Expeditionen unternehmen können. Also von dem her hatte ich meine Zeit. Und jetzt erfreue ich mich einfach, wenn es noch leichte Ausschläge nach oben gibt. Es gibt natürlich noch sehr aufwendige und sehr schwierige Expeditionen jetzt in Zukunft, die ich plane. Aber ich weiß schon auch, und das ist eigentlich auch das Ziel, dass ich dann in diese Expeditionen junge Leute integriere, die dann, wenn es in einen Bereich kommt, den ich nicht mehr so gut abdecken kann, wie zum Beispiel das schnelle, ganz schwere Klettern, dann müssen die halt vor und so profitieren wir dann gegenseitig voneinander, sie von meiner Erfahrung und ich von ihrem unglaublichen Kletterkönnen.
Es sind Träume und Expeditionen der Zukunft, über die wir dann natürlich noch sprechen können, mit Stefan Glowatz bis 12 auf Südtirol 1. Zu den frühen Bewunderern der abenteuerlichen Kletterunternehmungen von Bergsteiger Stefan Glowatz, seinem Verzicht auf große technische Hilfsmittel, zu den entlegensten Felswänden, die er erst bestiegen hat, im Dschungel oder im ewigen Eis, da gehört auch Bergsteigerlegende Reinhold Messner. Wie ist dein Verhältnis heute zu ihm, Stefan?
Also wir nennen ihn ja liebevoll den Unhold.
Ja.
Reinhold den Unhold.
Das verstehen jetzt viele, die zuhören.
Das denke ich mir, ja, er polarisiert natürlich sehr stark. Ich muss aber ehrlich sagen, er hat ja auch meine Kletterkarriere maßgeblich beeinflusst. Lange bevor wir uns überhaupt persönlich kennengelernt haben. Er hat ein Buch geschrieben, das hieß Der siebte Grad. Ich habe alle Messner-Bücher damals gelesen, von allen seinen Expeditionen, habe mich teilweise durchgequält durch die Bücher, weil ich halt einfach auch kein Höhenbergsteiger bin und auch nie werden wollte, sondern ich war mit Leidenschaft Felskletterer. Und der siebte Grad von ihm, der hat mich schon sehr geprägt. Natürlich auch seine eigene Klettereien und seine eigenen Erstbegehungen in den Dolomiten. Er hat ja den Freiklettergedanken mehr oder weniger auch weitergetragen, in neue Dimensionen gehoben und hat das Freiklettern auch ein gehöriges Stück mit begleitet, bevor er dann auch selber erstmal zum Höhenbergsteiger wurde. Und dann später in meiner Profikarriere, als ich diese ersten Wettkämpfe dann auch gewinnen konnte, bot er mir eine Rolle an in einem Film, die auf seiner Idee basierte, Schrei aus Stein. Und das sind natürlich alles so Förderungen gewesen, die meine Karriere natürlich schon auch maßgeblich mit beeinflusst haben. Dafür bin ich Ihnen sehr, sehr dankbar. Wir haben uns jetzt ein bisschen aus den Augen verloren. Ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, warum. Ich habe mal gelesen, dass ich angeblich seine Hilfe nicht in Anspruch nehmen wollte, aber da kann ich mich eigentlich gar nicht so richtig dran erinnern. Ich habe eigentlich immer sehr, sehr gerne auch seine Unterstützung und seine Hilfe in Anspruch genommen und war auch immer sehr dankbar dafür. Ich bin vielleicht ihm gegenüber auch das eine oder andere Mal sehr kritisch gewesen, auch was seine Äußerungen anbetrifft. Und vielleicht hat ihm das nicht so gut gefallen,
Gott
das weiß
Dank
ich nicht.
Gott sei Dank gibt es sowas, schau.
Ja, nee, und ich stehe ihm Reinhold sehr kritisch gegenüber, aber natürlich bin ich ihm im Geiste natürlich schon sehr verbunden.
Und ein großer Abenteurer auch.
Ist ein großer Abenteurer.
Auch Abenteurer.
Und trotz sämtlichen Geschäftssinns ist er trotzdem in seinem Herzen ein Bergsteiger geblieben. Und das sehe ich halt immer noch in ihm. Und daher freue ich mich auch immer, wenn ich ihn sehe. Aber letztendlich haben wir relativ wenig Berührungspunkte.
Feuer und Flamme. Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
Und mit dem Ausnahmekletterer Stefan Glowatz ratschen wir uns heute durch diesen Sonntagvormittag. 11:30 haben wir es inzwischen. Vom Klettern will ja keines deiner drei Kinder so recht was wissen, Stefan. Deine Buben sind passionierte Skifahrer. Beim Freeriden mit Freunden, mit dem Feiern, alles was dazugehört. Auch dabei musst du auch nicht immer alles wissen, was sie da treiben, sagst du. Und durch deine Tochter bist du Feuer und Flamme für eine ganz andere Sportart geworden. Feuer und Flamme, wie diese Sendung heißt. Sie hat sich nämlich für einen ganz schicken Wassersport entschieden. Einen Mädchenwassersport.
Meine Tochter ist begeisterte Synchronschwimmerin, weil sie sind aufgewachsen direkt neben dem Schwimmbad und komischerweise in ganz Oberbayern gibt es fast nur in Greinau ein unglaublich intaktes Synchronschwimmteam. Und meine Tochter natürlich begeisterte und jedes Mädel im Ort wollte dann natürlich Synchronschwimmerin werden, so geschminkt und mit diesem Kostüm. Und ich fand es, als ich früher mir Olympische Spiele so angeschaut habe, da bekam ich immer Pickel, wenn ich dann Synchronschwimmen sah. Da war das Schlimmste. Ich dachte, wie kann sowas eine olympische Disziplin sein? Weil,
und das Klettern nicht, oder?
Ja, ich weiß, nee, vielleicht ist es für einen anderen genau das Gleiche im Klettern, aber ich fand es so lächerlich und dann betreibt es meine Tochter mit einem Enthusiasmus und mit einer Begeisterung bis heute, dass ich irgendwann einmal sagen musste, okay, jetzt nehme ich mich mal der Sache an und jetzt da habe ich mal auch ein paar Wettbewerbe angesehen und ich muss ehrlich sagen, es ist wirklich ein harter Sport, es wird wahnsinnig viel trainiert, sie hat dann auch mal ein Jahr lang eine Schule in Amerika besucht. Und da hat es ja nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Die hatten täglich Training, bis auf einen Tag in der Woche, bis zu 4 Stunden nach der Schule im Wasser und im Kraftraum. Und da muss ich ehrlich sagen, mittlerweile habe ich höchsten Respekt, allerhöchsten Respekt vor Synchronschwimmern. Es ist eine wunderbare Sportart und ich bin glücklich, dass sie auch nach wie vor diesen Sport betreibt, dass sie nie zu irgendeinem anderen Sport gewechselt hat und mittlerweile auch die Jungen trainiert, selber einen Trainerschein gemacht hat und das finde ich ganz großartig.
Stefan Glowatz und Südtirols bester Musikmix am Sonntagvormittag dazu. Profikletterer und Unternehmer Stefan Glowatz ist inzwischen 51 Jahre alt. Und ja, eines hast du verstanden inzwischen, sagst du, Stefan Höhenbergsteiger wird in diesem Leben keiner mehr aus dir, dass du dafür nicht gemacht bist. Das hat dich schon sehr beschäftigt, oder?
Ja, das war eine schwere Erkenntnis, aber auch eine interessante Erkenntnis, auch mal mit etwas seinen Frieden zu schließen, was man eigentlich ganz gerne doch noch mitgenommen hätte, als wirklich Allround-Bergsteiger dann. Das hat mir halt einfach noch gefehlt. Aber mittlerweile kann ich eigentlich so ganz gut mit diesen Gedanken leben, dass die 8000er mich nicht mehr sehen werden, vielleicht noch auf irgendeiner Trekkingroute, dann absolut gerne, aber nie mehr in irgendeinem Basislager mit Ambitionen irgendwo auf den Gipfel hinaufsteigen zu wollen. Aber es gibt noch viele Expeditionen zu entlegenen Gebieten dieser Erde, die mich sehr interessieren, die mich immer noch faszinieren. Vor allem sind es die Wüstenregionen, die kalten Wüstenregionen, so Baffin Island, Grönland, die Antarktis. Das sind die Herausforderungen, die ich in den nächsten Jahren noch suchen werde, also unbekannte Kletterregionen dort in diesen Gebieten, die bisher noch von keinem einzigen Kletterer betreten wurden. Und das immer auch aus eigener Kraft, wieder vom letzten Zivilisationspunkt, aus eigener Kraft diese Gebiete zu erreichen, dort eine Erstbegehung zu klettern und aus eigener Kraft wieder zurückzukehren.
Wenn wir die letzten 30, 35 Jahre anschauen in der Kletterszene, was hat sich da am meisten verändert? Also zum Guten, sei es wie zum weniger Guten.
Ich denke mal zum Guten, dass einer sehr breiten Masse das Klettern jetzt zugänglich gemacht wurde durch die vielen, vielen Kletterhallen, die in den Städten entstanden sind. Es hat sich eine völlig neue Sportart daraus entwickelt. Man spricht ja, oder ich glaube, dass zum Beispiel Klettern auf dem besten Weg ist, eine neue Fitnesssportart zu werden. Man geht da nicht mehr irgendwie in einen Kraftraum oder in ein Fitnessstudio, sondern man geht zum Bowlern, in die Bowlerhalle, weil die Argumente liegen einfach auf der Hand. Jeder kann es machen, man braucht keine Vorkenntnisse. Bowlern kann man vom Kleinkindalter bis ins hohe Alter.
Die Ausrüstung ist
so. Man braucht keine Ausrüstung, man braucht kein Seil, man braucht keinen Gurt, man braucht nur Kletterschuhe und man braucht auch keine technischen Vorkenntnisse. Man muss nicht irgendwelche Bewegungsabläufe erstmal jahrelang einstudieren, bevor man diesen Sport überhaupt einigermaßen auf einem bestimmten Niveau betreiben kann. Und jeder hat sofort Spaß. Beansprucht den ganzen Körper, nicht nur den ganzen Körper, sondern auch natürlich mental ist man extrem gefordert, selbst bei Klettern an kurzen Routen in diesen Boulderhallen. Man kann es als ganze Familie machen und wenn man 2 Stunden lang intensiv gebouldert hat, dann ist es so, als wenn man 4 Stunden im Fitnessstudio unterwegs war. Klettern wird sich zu einer Fitnesssportart entwickeln und daraus auch immer wieder neue Spielformen ableiten und natürlich das klassische Klettern, das klassische Bouldern am Felsen, je mehr in der Halle anfangen, umso mehr wollen wahrscheinlich dann auch das draußen mal in klassischer Form betreiben. Mhm. Also denke ich mir, dass das Klettern sich in den nächsten 10 Jahren unglaublich entwickeln wird und auch viele Menschen diese Schönheit dieser Sportart auch für sich entdecken werden. Das ist der positive Aspekt. Was ein bisschen verloren geht, meiner Ansicht nach, ist dieser Spirit und vor allem diese Lebensphilosophie, wie ich sie kennengelernt habe. So dieses Aufbrechen mit einem alten VW-Bus dann nach Südfrankreich fahren, in ein Klettergebiet am Straßenrand, einfach sich mit dem Schlafsack neben das Auto legen, am nächsten Morgen aufwachen, zum Klettern zu gehen und so ein freies, unbeschwertes Leben zu führen. Das sehe ich beim Klettern so ein bisschen verschwinden. Mhm. Vielleicht kommt es auch wieder, dass man das als Lebensform dann wieder etwas stilisiert, aber die ganzen jungen Kletterer sehe ich dann nicht mehr so mit diesem Spirit, wie wir ihn damals hatten, ausgestattet. Und das finde ich ein bisschen schade, das geht verloren. Aber alles hat seine Zeit, ich habe es erleben dürfen. Jetzt schaut Klettern auch anders aus, wird anders betrieben und ja, so ist es halt. Das Leben ist ein Fluss.
Das war es fast schon für heute mit Stefan Glowatz in Feuer und Flamme hier. Die letzte Seillänge ist in jedem Sonntagsfrühstück immer unser Frage-Antwort-Spiel.
Okay.
Und das gibt's gleich.
Bin ich aber gespannt.
Diesem Wochenende. Der International Mountain Summit IMS in Brixen, der wird auch heuer im Herbst wieder Berggrößen aus aller Welt nach Südtirol holen. Auf den Schweizer Speed-Bergsteiger Uli Steck zum Beispiel, aber nicht nur, dürfen wir uns freuen. Das ist jetzt seit kurzem fix. Kletterlegende Stefan Glowatz war ja im vergangenen Jahr einer der Stars, eines der Gesichter aus der Kletterszene der vergangenen fast 4 Jahrzehnte. Und in Feuer und Flamme, dem Südtirol 1 Sonntagsfrühstück, verabschieden wir uns von Stefan so langsam. Natürlich mit diesen paar üblichen Fragen. Stefan, am Berg, da bin ich.
Oh, am Berg bin ich in meiner eigenen Welt, in die ich auch ganz wenige Menschen mit hineinnehmen möchte.
So mit 600, 700, 800 Metern senkrechter Wand unter mir, da denke ich an.
Da denke ich an die große Freiheit.
Wäre ich nicht Profikletterer geworden, dann wahrscheinlich?
Wenn ich nicht Profikletterer geworden wäre, da wäre ich auf alle Fälle Amateurkletterer geworden. Und mein ganzes Leben hätte sich trotzdem ausschließlich nur ums Klettern gedreht und alles andere, das Arbeiten, wäre nur Mittel zum Zweck gewesen.
Wir Bayern sind
ein verkanntes Volk. Unter der rauen Oberfläche schlummert ein ganz, ganz weiches Herz.
Die schlimmsten Momente für Abenteurer wie mich sind?
Wenn ein Abenteuer vorbei ist, dann kommt erstmal die ganz große Leere. Wenn man nach Hause kommt und auf einmal wieder ein neues Ziel definieren muss.
Die schönsten Momente?
wahrscheinlich die Vorfreude auf ein Unternehmen. Eigentlich ist immer ein schöner Moment, aufbrechen zu können. Und dann in dem Moment, wenn man aufgebrochen ist, es ist auch ein schöner Moment, wieder nach Hause zu kehren.
Ich lache gerne über.
Gerne über mich selbst. Vor allem mit guten Freunden, die auch sich nicht so schade sind, um auch mal einen Spaß auf ihre Kosten ertragen zu können.
Ich weiß, wir haben vorhin jetzt, als die Musik lief, darüber gesprochen. Harry Valerian, den viele vom Sportstudio, aktuellen Sportstudio in ZDF auch bis nach Südtirol kennen, das war dein Schwiegervater, mit dem hast du auch gerne gelacht, sagst du. Also es war das Herzstück der Familie.
Es war das Herzstück der Familie und es war auch wirklich auch so der ruhende Pol. Er ist ja ein weiser Mann zum Schluss gewesen, mit sehr, sehr viel Lebenserfahrung, sehr, sehr viel Tiefgang. Er hat sich unglaublich viel Gedanken gemacht, und hat aber auch bis zum Schluss Spaß am Leben gehabt, an seinen Enkelkindern gehabt, an der jungen Generation. Und das habe ich, glaube ich, auch von ihm so mir abgeschaut, diese Inspiration, sich inspirieren zu lassen von jungen Leuten und nicht immer mit dem Zeigefinger dazustehen und sagen, nee, ihr müsst es jetzt mal anders machen, so geht es nicht, sondern sie zu beobachten, wie die ihren Weg finden und wie die bestimmte Probleme angehen, um sie zu lösen. Und darin liegt unglaublich viel Energie und da können wir Alten uns auch mal ein bisschen was abschauen von den Jungen.
Zornig macht mich.
Ich bin ein ungeduldiger Mensch und wenn nicht etwas sofort funktioniert, dann wäre ich zornig, ganz schnell zornig und vor allem bin ich der zornigste Autofahrer, den man sich nur noch vorstellen kann.
Angst macht mir.
Angst macht mir mittlerweile relativ wenig, weil selbst der körperliche Verfall macht mir keine Angst mehr, weil ich glaube, dass ich mittlerweile so demütig geworden bin, dass ich auch in Würde altern kann. Angst macht mir eher, wenn ich in eine Situation gerate, die ich auf einmal selber nicht mehr beeinflussen kann, wo ich nicht mehr Herr der Lage bin. Das ist oftmals so, auch beim Autofahren, dass ich noch so sicher Autofahren kann und ich kann bestimmte Entwicklungen auf der Straße kann ich nicht beeinflussen. Und das macht mir halt einfach in bestimmten Situationen tatsächlich Angst, dass mich irgendeiner von der Straße wegschießt und ich kann gar nichts dafür.
Nur wer mich richtig gut kennt, der weiß das.
Der weiß, dass ich nicht so grantig bin, wie ich immer schaue.
Jetzt hast du überhaupt nicht grantig geschaut, 2 Stunden lang. Wirklich nicht. In meiner Hosentasche, da habe ich immer.
In meiner Hosentasche? Was habe ich da eigentlich immer? Ja, da habe ich immer ein Stück Schmirgelpapier, Schleifpapier, um meine Hornhautüberstände von den Fingern abzuschleifen.
Das Schönste am Älterwerden ist.
Das Schönste am Älterwerden ist eigentlich, dass man nicht mehr das Gefühl hat, bei allen dabei sein zu müssen, sondern dass man sich auch mal zurücklehnen kann und sagen kann, ach, das ist jetzt mal ein Privileg der Jugend, die sollen das jetzt mal machen.
So ein richtig schönes Mittagessen wäre jetzt für mich.
Oh ja, da bin ich dann schon sehr bayerisch, also so eine halberte Gans mit 2 Knödeln und einem Blaukraut, das ist schon das höchste der Gefühle.
Und die halbe Gans schaffst du dann alleine?
Das schaffe ich dann über einen längeren Zeitraum auch ganz alleine.
Stefan Glotz, ich danke dir für die vergangenen 2 Stunden, war sehr, sehr nett.
Es war sehr schön, vielen Dank.
Und ja, mach's gut, komm immer wieder gut heim und amüsier dich.
Ich probier's, danke, ihr auch.
Feuer und Flamme. Das Sonntagsfrühstück auf Südtirol 1. Jeden Sonntag von 10 bis 12. Mit Sarah Bernardi.